Angst davor, den gleichen Posten zu bekommen wie Adenauer oder Brandt, Kohl oder Merkel. Und der Termin dafür steht auch. Die Nachrichten mit Annette Birke-Stumper.
Der Bundestag soll am 6. Mai über CDU-Chef Merz als Kanzler abstimmen. Diesen Termin hat die Parlamentsverwaltung heute bekannt gegeben. Voraussetzung ist aber, dass bis dahin der Koalitionsvertrag abschließend gebilligt ist. Bei der SPD beginnt dazu kommende Nacht eine zweiwöchige Mitgliederbefragung online. Vor allem bei den Jusos gibt es viel Kritik an Teilen des Koalitionsvertrags. Aus dem Hauptstadtstudio Barbara Kostolnik.
Wenn jetzt mehrere Juso-Landesverbände von Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg bis hin nach Bayern dazu aufrufen, beim Mitgliedervotum gegen den schwarz-roten Koalitionsvertrag zu stimmen und sich nun auch der Bundesvorstand so äußert, hat das durchaus Gewicht. Etwa 70.000 Juso-Mitglieder gibt es in der SPD. Die Partei selbst hatte zuletzt etwa 358.000 Mitglieder. Das Mitgliedervotum ist bindend, wenn ein Fünftel, also etwa 71.000 Mitglieder, ihre Stimme abgeben.
Russland hat Überlegungen des designierten Bundeskanzlers Merz zu Taurus-Marschflugkörpern zurückgewiesen. Merz hatte gestern in der ARD eine Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Kreml-Sprecher Peskow warnte deshalb vor einer, so wörtlich, Eskalation im Ukraine-Krieg. Für das Studio Moskau, Jürgen Buch.
Damit folgt Peskow der üblichen Moskauer Argumentationslinie. Jede völkerrechtlich zulässige Unterstützung der widerrechtlich angegriffenen Ukraine wird als Eskalation dargestellt. Peskow lenkt in seinem heutigen Statement auch erneut davon ab, dass Russland den Krieg begonnen hat. Vielmehr seien die westeuropäischen Länder nicht am Frieden interessiert, so der Kreml-Sprecher. Schon lange möchte die Ukraine die deutschen Taurus-Marschflugkörper haben, die mehrere hundert Kilometer weit fliegen können. Und schon lange antwortet der Kreml auf entsprechende Forderungen oder Diskussionen immer gleich mit Ablehnung.
Bundesaußenministerin Baerbock hat den russischen Raketenschlag gegen die ostukrainische Stadt Sumy verurteilt. Der Angriff mache deutlich, dass Russland nicht befrieden, sondern vernichten wolle, sagte die Grünen-Politikerin vor Beginn eines Treffens mit ihren EU-Amtskollegen in Luxemburg. Gestern hatte die russische Armee zwei Raketen auf das Zentrum von Sumy abgefeuert. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben mehr als 30 Menschen getötet. Die EU-Außenbeauftragte Kallas ruft nach dem Raketenangriff zu maximalem Druck auf Russland auf. Nur so lasse sich der Krieg beenden, sagte Kallas bei ihrer Ankunft in Luxemburg. Die italienische UniCredit kann ihren Einstieg bei der Commerzbank weiter vorantreiben. Das Bundeskartellamt hat keine Einwände dagegen, dass die Mailänder Bank ihren Anteil auf fast 30% aufstockt. Damit steigt die UniCredit zum größten Teilhaber auf, vor dem Bund, der 12% der Commerzbank-Aktien hält. Ziel von UniCredit ist es, die Commerzbank komplett zu übernehmen. Das Deutsche Bankhaus will aber eigenständig bleiben, was auch von der bisherigen Bundesregierung unterstützt wird. Der Berliner Senat und die BVG erwägen, die Messerverbotszonen im öffentlichen Nahverkehr auszuweiten. Das hat Verkehrssenatorin Bonde dem RBB bestätigt. Zunächst müssten aber Sicherheitsexperten entsprechende Vorschläge erarbeiten. Der Vorstandschef der BVG, Falk, sagte dem RBB, gefährliche Gegenstände dürften schon jetzt nicht im Nahverkehr mitgeführt werden. Entscheidend sei, dass Kunden im Ernstfall richtig reagieren und beispielsweise die Notrufsäulen nutzen. Grundsätzlich unterstütze er aber neue Messerverbotszonen, so Falk. Anlass für die Diskussion ist der Tod eines Menschen am vergangenen Wochenende am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte sein Sohn im Online-Dien X mit. Demnach starb Vargas Llosa in der Nacht friedlich im Kreis seiner Familie. Südamerika-Korrespondentin Amme Herberg.
Vargas Llosa, geboren 1936, erlangte als junger Schriftsteller Bekanntheit mit seinen umgangssprachlichen, beißenden Visionen von Korruption, moralischen Kompromissen und Grausamkeit in Peru. Er schloss sich einer Gruppe von Schriftstellern wie dem Kolumbianer Gabriel García Márquez und dem Argentinier Julio Cortázar an, die in den 1960er Jahren als Mitglieder der lateinamerikanischen literarischen Boom-Generation Berühmtheit erlangten. 2010 erhielt er den Literaturnobelpreis. Stets verwandt Vargas Llosa sein Schreiben auch mit politischem Wirken. 1990 kandidierte er für das Amt des peruanischen Präsidenten und unterlag Alberto Fujimori.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend bei Sonne und Wolken im Wechsel weitgehend trocken. Nur vereinzelt sind Schauer oder kurze Gewitter möglich. Aktuell in Berlin-Kreuzberg und Marzahn 19 Grad, in Starkow und Pritzwalk 20 Grad. Morgen erstmal freundlich, später von Süden wolkiger mit etwas Regen. Bei wieder frühlingshaften Temperaturen wird es windig. Mittwoch viel Sonne bei bis zu 26 Grad. Die Zeit 16.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio weiter Christoph Kober. Schönen guten Tag. Mitten am Tag geraten in einem Berliner U-Bahnhof zwei Männer aneinander. Einer sticht den anderen nieder. Das Opfer stirbt. Der mutmaßliche Angreifer flüchtet auf die Straße und wird dort wenig später mehrmals von Polizeibeamten angeschossen, weil er auch sie bedroht haben soll. Im Krankenhaus erliegt er später diesen Verletzungen. Das der Hergang am Samstag und die Reaktion auf diese Tat. So wie immer die weiter auftretende Messergewalt in der Hauptstadt. Innensenatorin Spranger und die Verkehrssenatorin Bonde haben gesagt, ja, man könnte Messerverbotszonen 3 bislang in Berlin ausweiten, etwa auf den öffentlichen Personennahverkehr. Ist das sinnhaft und was hieße ein solcher Schritt? Das will ich besprechen mit Dirk Bayer, Professor für Kriminologie und Präventionsforschung an der Universität Zürich. Guten Tag, Herr Bayer.
Schönen guten Tag.
Eine Messerverbotszone im öffentlichen Personennahverkehr, ist das sinnvoll?
Na, die Diskussion haben wir jetzt schon seit über einem Jahr, diese Messerverbotszone. Mein Standpunkt ist eher nicht sinnvoll. Also erstens muss man sie auch kontrollieren können, sonst sind sie nur Papiertiger. Die Ressourcen hat die Polizei gar nicht, ihr wirklich flächendeckend zu kontrollieren. Und zweiter Punkt ist, wir kommen ja eigentlich nicht richtig an die Ursachen ran. Warum führen denn Menschen Messer mit sich? Was bewegt sie dazu? Was sind die Einstellungen? Das adressieren wir mit diesen Verbotszonen gar nicht. Da muss Prävention ran, da muss man in die Schulen. Und da sind die Waffenverbotszonen jetzt aus meiner Sicht nicht der beste Weg, um das zu verändern.
Dennoch sind Sie in der Diskussion und solche Verbotszonen einzuführen, ist vielleicht auch der politisch leichtere und direkter umsetzbare Weg, als an die Prävention ranzugehen. Deswegen schauen wir da nochmal kurz drauf. Was hieße es denn für die Bevölkerung, wenn es zu so einer Ausweitung käme?
Die Verbotszonen bedeuten, dass die Polizei in der Regel anlasslos Menschen daraufhin kontrollieren kann, ob sie verbotene Gegenstände, Waffen mit sich führen, also dass man seine Tasche zeigen muss und dass einem dann die Messer abgenommen würden, dass dann auch ein Strafverfahren, wenn man insbesondere verbotene Messer, und über die reden wir in der Regel, wir reden nicht über die Taschenmesser, verbotene Messer, Springmesser und so weiter dabei hat. Also es ist eine Ausweitung der polizeilichen Möglichkeiten.
Gibt es da bislang Erfahrungen mit der Ausweitung solcher Verbotszonen und die Reaktion darauf?
Ja, es gibt eigentlich zwei Studien in Deutschland. Einerseits hat man in Leipzig und andererseits in Wiesbaden das mal begleitet, die Einführung solcher Verbotszonen, jetzt nicht im öffentlichen Nahverkehr, sondern wirklich im öffentlichen Raum, einzelne Gebiete. Und die Befunde waren eher gemischt. Also die Kriminalität ist nicht nachweislich gesunken, das Sicherheitsgefühl ist nicht nachweislich gestiegen. Also so richtig optimistisch kann man eigentlich nicht sein, dass die Verbotszonen was bringen.
Jetzt heißt es, der mutmaßliche Täter in Berlin vom Wochenende sei Polizei bekannt gewesen, wie auch das Opfer übrigens. Trotzdem hat er nun offenbar diesen Gewaltakt verübt. Also was bringt diese Polizeibekanntheit bei der Verhinderung oder eben auch Nichtverhinderung von Straftaten?
Ja, die erste Frage wäre natürlich, wegen was er bekannt gewesen ist. Kann er beispielsweise mal alkoholisiert irgendwo einen Diebstahl begangen haben? Das ist ja was ganz anderes, als ob jemand schon mit Körperverletzung, mit Aggressivität in Erscheinung getreten ist. Aber aus meiner Sicht ist tatsächlich ein Thema, und das haben wir bei mehreren Straftaten in Deutschland in den letzten Monaten gehabt. Ich denke an Aschaffenburg beispielsweise, wo auch eine Person schon mal auffällig gewesen ist, dass wir besser werden müssen. Polizei, aber auch andere Organisationen besser werden müssen im sogenannten Bedrohungsmanagement. Das heißt, einzelne Menschen, die mit Aggression und Gewalt auftreten, sie richtig einzuschätzen, richtig abzuschätzen, was möglicherweise der nächste Schritt sein könnte, eine Eskalation der eigenen Biografie. Und da gibt es mittlerweile eigentlich auch Verfahren und Instrumente, das gut zu machen. Ich finde, da muss man hingucken.
Sehen Sie da politischen Willen in die Richtung?
Ich glaube, Politik hat natürlich einen enormen Druck, von heute auf morgen jetzt etwas zu tun und zu signalisieren, wir nehmen das ernst, wir lassen die Bevölkerung nicht allein mit diesem auch unguten Gefühl. Und deswegen kommt dann als allererstes die Waffenverbotszone. Und ich habe bislang wenig darüber gehört, ob man das Bedrohungsmanagement verbessern müsste. Von daher habe ich erstmal den Eindruck, so richtig will die Politik da anscheinend erstmal nicht ran.
Ja, wie ist das denn überhaupt mit der Messerkriminalität? Hat die tatsächlich statistisch gesehen zugenommen?
Ja, also wir sehen in mehreren Bundesländern, auch Berlin, Zunahmen in den letzten Jahren. Aber also mir ist wichtig zu sagen, das ist keine Explosion der Messerkriminalität. Aber Kriminalstatistik zeigt, dass auch Krankenhausstatistiken im Übrigen, Personen, die eingeliefert werden mit Messerverletzungen, da gibt es Zunahmen. Also es ist wertvoll, dass man sich dem Thema widmet, auf alle Fälle.
Parteien des rechten Spektrums koppeln diese Zunahme von Messerkriminalität mit der gestiegenen Zahl von Migranten in Deutschland. Ist da was dran?
Also es ist tatsächlich so, dass mehr Migranten mit Messerkriminalität in Erscheinung treten, aber es gibt auch noch genug Deutsche, die das tun. Und wenn man dann genauer hinschaut bei der Gruppe der Ausländer, da sieht man, da sind teilweise syrische Personen dabei, da sind teilweise rumänische Personen dabei, spanische Personen und so weiter. Also es gibt überhaupt nichts Verbindendes unter den Ausländern. Von daher habe ich den Eindruck, wir kommen der Lösung keinen Schritt näher, wenn wir bei dieser Diagnose Ausländer, Nicht-Ausländer stehen bleiben.
Aus Sicht eines Experten, der sich auch und viel mit Prävention beschäftigt, sind aus strafrechtlicher Sicht alle Möglichkeiten zum Schutz der Bevölkerung ausgereizt?
Man könnte natürlich immer nochmal ans Strafrecht gehen und sagen, auf schwere Körperverletzungen gibt es noch ein Jahr länger Strafvollzug, wenn man das begeht, oder andere Straftaten. Geht es nochmal ein paar Jahre länger. Aber das hilft überhaupt nicht, das Thema präventiv anzugehen. Wir müssen, glaube ich, viel stärker einerseits die Schulen fit machen, dass sie Gewaltprävention implementieren, und andererseits müssen wir dieses Bedrohungsmanagement noch besser aufstellen, dass die Polizei mit den wichtigen Zusatzorganisationen richtige Einschätzungen vornimmt. Ich glaube, da muss man Acht geben und nicht einfach jetzt wieder nochmal ein Jahr oder vielleicht noch einen Nachstraftatbestand beschließen.
Das sagt Dirk Bayer. Er ist Professor für Kriminologie und Präventionsforschung an der Universität Zürich. Wir haben gesprochen über die Reaktionen auf die Messergewalt in Berlin am vergangenen Wochenende. Herr Bayer, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gern.
Jetzt haben wir es 4:12. Der Koalitionsvertrag ist noch keine Woche alt. Da gibt es schon Uneinigkeit über den Inhalt. Ein Stein des Anstoßes, der Mindestlohn. Im Koalitionsvertrag steht, Zitat, ein Mindestlohn von 15 Euro ist erreichbar. Dazu hat SPD-Chef Lars Klingbeil später gesagt, der Mindestlohn wird auf 15 Euro steigen. Und der CDU-Chef Merz, es gibt keinen Automatismus dafür. Dabei sind es eigentlich gar nicht die Parteichefs, die das entscheiden. Wie der Mindestlohn in Deutschland zustande kommt, erklärt Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems.
Den Mindestlohn legt in Deutschland in der Regel nicht die Politik, sondern die sogenannte Mindestlohnkommission fest. Zu der gehören 3 Vertreter der Arbeitgeberverbände und 3 Vertreter der Gewerkschaften. Dazu kommt noch ein Vorsitzender und 2 wissenschaftliche Experten. Der Gedanke dahinter: Arbeitnehmer und Arbeitgeber wissen selbst schon am besten, wie hoch der Mindestlohn sein soll, was ein Mensch zum Leben von der Arbeit braucht und was die Firmen sich realistisch leisten können. Die Kommission entscheidet alle 2 Jahre darüber, ob und wenn ja, um wie viel der Mindestlohn erhöht wird. Bisher war dafür ausschlaggebend, wie sich die Tariflöhne in Deutschland entwickeln. Gehen die zum Beispiel steil nach oben, soll auch der Mindestlohn entsprechend erhöht werden. In diesem Jahr neu: Der Mindestlohn soll sich zusätzlich am Wert von 60% des mittleren Bruttolohns in Deutschland orientieren. Das ist schon länger eine Vorgabe der Europäischen Union, die aber bisher nicht in Deutschland beachtet wurde. Wichtig ist dabei aber, das heißt nicht, dass die 60% eine in Stein gemeißelte Untergrenze sind. Die Kommission soll diesen Wert nur im Hinterkopf behalten. Trotzdem ist es mit diesem neuen Modus rein rechnerisch zumindest denkbar, dass der Mindestlohn tatsächlich auf einen Wert um die 15 Euro steigt. Allerdings sind vor allem die Arbeitgeber nicht glücklich darüber, dass die Politik sich ins Handwerk der zuständigen Kommission einmischt. Die Ampelregierung hatte das schon 2022 gemacht und den Mindestlohn auf 12 Euro erhöht. Die Arbeitgeber haben in der Folge nur noch Erhöhungen auf die jetzigen 12,82 Euro zugelassen. Wie hoch der Mindestlohn 2026 werden soll, wissen wir übrigens schon bald. Die Kommission soll darüber bis Ende Juni entscheiden.
Woher kommt der Mindestlohn? Jan-Frederik Willems war das dazu aus dem Hauptstadtstudio. Und genauer habe ich mir das von einem Tarifexperten der Gewerkschaft Verdi erklären lassen. Das Gespräch mit ihm können Sie in gut 10 Minuten um 16.25 Uhr nochmal hören.
RBB 24 Inforadio Sport.
2024 war die Zahl der rechtsextremen Straftaten so hoch wie noch nie. Neue, gewaltbereite Gruppierungen sind entstanden und sie rekrutieren Jugendliche. Auffällig sind dabei die Verbindungen zum Fußball, unter anderem in Berlin und Brandenburg. Der Journalist Julius Geiler hat für eine ZDF-Dokumentation dazu recherchiert.
Eine Neonazi-Demonstration in Bautzen im Sommer 2024. Ein junger Mann mit Hertha-Tattoo auf dem Unterarm brüllt aggressiv. Neben ihm steht ein bekannter Neonazi, der der Union-Fanszene angehört und drohend die Faust reckt. Fans von rivalisierenden Fußballclubs machen gemeinsame Sache. Für den Berliner Journalisten Julius Geiler keine Überraschung.
So ist es aber in vielen Gruppen. Also dass da der Fußball völlig hinten angestellt wird, weil man weiß, es könnte Konflikte geben. Dadurch, dass man eben zu verschiedenen Vereinen geht und die Politik steht an erster Stelle. Also es geht wirklich um die gemeinsame Ideologie.
Die neuen Jugendgruppen sind um 2023 entstanden und nennen sich Deutsche Jugend voran oder Störtrupp. In den sozialen Netzwerken hat Geiler für das ZDF über die Gruppen recherchiert.
Wir haben ja alleine bei der Deutschen Jugend voran, DJV, eine dieser Gruppierungen, über 100 Querverbindungen zu Accounts gefunden, die angeben, Hertha zu supporten. Bei Union sieht es ganz ähnlich aus.
Rekrutiert wird in Berlin offenbar abseits der großen, einflussreichen Ultragruppierungen. Die neue Rechte spielt jedoch mit der Faszination der Fußballfankultur, sagt der Nazi-Aussteiger Philipp Schlaffer.
Das ist ja die Lebenswelt, die diese jungen Menschen kennen. Die kennen das vielleicht vom Fußball, auch wenn sie vorher beim Fußball waren. Da gibt es den Cabo, der vorsingt, Megafon oder die Masse aufpeitscht. Das wird adaptiert und heißt, okay, das kennen die jungen Leute, das finden die geil. Ne, dieses, was sehe ich zusammen, hüpfen, weißt du ja, ne, irgendwas zusammen. Und das wird angepasst.
Dass junge Menschen im Stadion gezielt angeworben werden, bestätigt ein anonymer Neonazi in der ZDF-Dokumentation Jung, radikal organisiert, dem Journalisten und Hertha-Fan Julius Geiler.
Würdest du sagen, dass über die Kurven auch eine gewisse Rekrutierung für die Gruppen läuft?
Natürlich, man muss nur nach Cottbus gucken. Aber das wird kein Verein öffentlich zugeben, dass in seinem Block Neonazis stehen. Es ist bekannt, dass in einigen Blocks welche stehen und Leute anwerben.
In Cottbus bezeichnet der Verfassungsschutz die Energie-Fanszene und die Neonazi-Szene als fast deckungsgleich. Die Fankurven von Union und Hertha galten bislang als unpolitisch.
Es gibt eben auch eine Veränderung bei den Vereinen, die eher so unpolitische Kurven haben, wie zum Beispiel jetzt Hertha und Union. Und da würde ich schon sagen, dass sich Vorfälle häufen, gerade auch auf Auswärtsfahrten, kriege ich teilweise persönlich selber mit, wenn ich bei Hertha unterwegs bin.
Im November machten Hertha-Fans auf einer Auswärtsfahrt in der Bahn mit rassistischen und sexistischen Beleidigungen Schlagzeilen. Die Behörden sind mittlerweile auf die neuen rechten Gruppen und ihre Verbindungen zum Fußball aufmerksam geworden und beobachten die Szene auch in Berlin und Brandenburg.
Das ist der Bericht unseres Sportreporters Jakob Rüger. Und jetzt geht's ums Wetter für Berlin und Brandenburg. Bis zum Abend ist das weiter trocken. Ein Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen aktuell zwischen 19 und 21 Grad in Berlin. 21 Grad haben wir auch in Cottbus und 19 Grad in Prenzlau.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Auf der westlichen A10 Baustellenstau vor der Havelbrücke in Richtung Dreieck Havelland, dort 20 Minuten länger und in Richtung Dreieck Werder 10 Minuten. Auf dem Berliner Stadtring haben wir dichten Verkehr in Richtung Wedding zwischen Detmoldau Straße und Spandauer Damm. Rund 20 Minuten dauert es dort länger. Außerdem Stau auf dem Messedamm Richtung Kaiserdamm und auf dem Spandauer Damm in Höhe A100 stockender Verkehr in beiden Richtungen. Recht voll ist es außerdem stadtauswärts auf der B1 im Bereich Tunnel Friedrichsfelde, auf der B158 vor und in Ahrensfelde sowie in Spandau auf der Falkenseer Chaussee. Stau haben wir auch auf der Rindstraße Richtung Tierpark und auf der Karl-Marx-Straße in Neukölln stadteinwärts. Eine neue Baustelle in Rummelsburg, der Blockdammweg, ist an der Kreuzung Hönower Wiesenweg Richtung Köpenicker Chaussee gesperrt. Es gibt eine Umleitung. Und im Wedding ist seit heute die Müllerstraße in Höhe Londoner Straße auf eine Spur Richtung Tegel verengt. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
19 Minuten nach 4.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Tag. 15 Euro Mindestlohn kommen nächstes Jahr, sagt SPD-Chef Klingbeil. Naja, sagt der wohlkünftige Kanzler Merz. Was denn nun? Dazu gleich ein Gespräch mit einem Tarifexperten. Um ein relevantes Datum für die angestrebte schwarz-rote Koalition geht's vorher in den Nachrichten mit Anke Arndt.
2,5 Monate nach der Bundestagswahl steht fest, wann das Parlament über den CDU-Chef Merz als Kanzler abstimmt. Nach Angaben der Bundestagsverwaltung ist der 6. Mai als Termin vorgesehen. Bundestagspräsidentin Klöckner treffe die Vorbereitungen dafür. Voraussetzung ist allerdings, dass der Koalitionsvertrag bis dahin abschließend gebilligt wurde. Bei der SPD beginnt dazu kommende Nacht eine zweiwöchige Mitgliederbefragung online. Vor allem bei den Jusos gibt es viel Kritik an Teilen des Koalitionsvertrags. Die CDU will Ende des Monats auf einem kleinen Parteitag abstimmen. Die CSU hat den Koalitionsvertrag bereits angenommen. Russland hat mit scharfer Kritik auf die jüngsten Aussagen des designierten Bundeskanzlers Merz zu Taurus-Marschflugkörpern reagiert. Der CDU-Chef unterstütze Maßnahmen, die im Ukraine-Konflikt unweigerlich zu einer Eskalation führten, sagte Kreml-Sprecher Peskow. Merz hatte gestern in der ARD eine Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Voraussetzung sei eine Abstimmung mit den europäischen Partnern. EU-Chefdiplomatin Kallas begrüßte diese Äußerung. Man müsse mehr tun, damit sich die Ukraine selbst verteidigen könne, sagte Kallas. Im Wahlkampf hatte Merz die Taurus-Lieferung immer wieder gefordert. Der scheidende Kanzler Scholz von der SPD war allerdings stets dagegen. Die internationale Kritik am russischen Angriff auf die ostukrainische Stadt Sumy mit mehr als 30 Toten hält an. Die Außenministerinnen und Minister der Europäischen Union haben den Raketenangriff verurteilt. EU-Korrespondentin Sabrina Fritz.
Für die Geschäftsführerin der Außenministerin Annalena Baerbock ist die einzige Antwort, die Ukraine weiter militärisch zu unterstützen. Der Angriff am Palmsonntag sei ein weiterer Beweis, dass Russland das Land vernichten will, sagte sie beim Treffen der Außenministerinnen und Minister in Luxemburg. Die Gemeinschaft hatte vergangene Woche gemeinsam mit anderen Ländern Munition, Abwehrraketen und Panzer für die Ukraine beschlossen. Insgesamt würden sich die Hilfen in diesem Jahr bereits auf 23 Milliarden Euro summieren, so die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas. Sie sprach beim Treffen in Luxemburg davon, den Druck auf Putin erheblich zu erhöhen, um den Krieg zu beenden. Doch der Einfluss der Europäer ist begrenzt. Neben der militärischen Unterstützung für die Ukraine bleiben vor allem Sanktionen gegen Russland. 16 Sanktionspakete wurden bereits beschlossen, das 17. ist in Arbeit.
Die EU-Kommission hat neue Finanzhilfen für die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland angekündigt. Sie sollen bis zu 1,6 Milliarden Euro betragen. In einer Mitteilung der Kommission heißt es, das Hilfsprogramm sei auf eine Zeitspanne von 3 Jahren ausgelegt. Knapp 1,2 Milliarden sollen demnach als Zuschüsse fließen. 400 Millionen sind als Kredite für die Privatwirtschaft dort vorgesehen. Die Auszahlung des Geldes soll aber an Reformen geknüpft werden. Grund sind Korruptionsvorwürfe. Der Berliner Senat und die BVG erwägen, die Messerverbotszonen im öffentlichen Nahverkehr auszuweiten. Das hat Verkehrssenatorin Bonde dem RBB bestätigt. Zunächst müssten allerdings Sicherheitsexperten entsprechende Vorschläge erarbeiten. Der Vorstandschef der BVG Falk sagte dem RBB, gefährliche Gegenstände dürften schon jetzt nicht im Nahverkehr mitgeführt werden. Entscheidend sei, dass Kunden im Ernstfall richtig reagieren und beispielsweise die Notrufsäulen nutzen. Anlass für die Diskussion ist der Tod eines Menschen am vergangenen Wochenende im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Die BVG will außerdem auf bestimmten U-Bahn-Linien Sicherheits- und Reinigungskontrollen regulär einführen. Bisher laufen solche Einsätze als Probephase auf den Linien U5, U7, U8 und U9. Die BVG verweist darauf, dass das Projekt bei Fahrgästen laut Umfragen gut ankommt. Zusätzliche Maßnahmen sind am Cottbusser Tor geplant, das als Kriminalitätsschwerpunkt gilt. Kirsten Buchmann, RBB 24.
In der Station Cottbusser Tor in Kreuzberg soll unter anderem ein mobiles Sicherheitscenter entstehen als Anlaufstation für Fahrgäste und Basis für die Mitarbeitenden im 24-Stunden-Einsatz. Auf dem Bahnhof sollen auch weitere Maßnahmen getestet werden. So soll zum Beispiel Musik mit Kreuzberger Bezug gespielt werden und das Wohlbefinden erhöhen. Durch sogenannte Ums-Eck-Spiegel sollen Fahrgäste verwinkelte Stellen besser einsehen können. Erprobt wird, Aufzugsschächte öfter zu reinigen. Ab der zweiten Jahreshälfte sollen Fahrgäste Schmutz und Schäden per WhatsApp an die BVG melden können.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend bei Sonne und Wolken im Wechsel, weitgehend trocken, nur vereinzelt sind Schauer oder auch kurze Gewitter möglich. Aktuell in Berlin-Wannsee 19 Grad, in Spandau 21, in Perleberg 20 und in Fürstenwalde-Spree 24 Grad. Morgen zunächst freundlich, später von Süden wolkiger mit etwas Regen. Bei erneut frühlingshaften Temperaturen wird es morgen recht windig. Die Zeit 16.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio Christoph Kober. Schönen guten Tag. Wenn ihn dieser Satz mal nicht einholt. Der Mindestlohn wird im Jahr 2026 auf die 15 Euro steigen, die wir wollen, hat SPD-Chef Klingbeil vergangenen Donnerstag gesagt. Das hört sich ziemlich absolut an. CDU-Chef Merz, ab dem 6. Mai wahrscheinlich Kanzler einer Union-SPD-Koalition, hat diese Prognose am Wochenende in Frage gestellt. Und bei der SPD-Linken pochen da die Schläfen. Ich habe über die Gemengelage mit Norbert Reuter gesprochen. Er leitet die tarifliche Grundsatzabteilung bei der Gewerkschaft Verdi. Und ich habe ihn gefragt, der Mindestlohn liegt aktuell bei 12,82 Euro. Gibt es denn der Koalitionsvertrag her, dass der kommendes Jahr auf 15 Euro die Stunde steigen wird, wie Klingbeil das sagt?
Ich könnte jetzt ganz kurz sagen, nein. Ich will es aber auch begründen. Im Koalitionsvertrag steht eindeutig drin, dass man sich daran orientiert, dass die 60% des Medianlohns erreicht wird. Es ist eine Orientierung und keine Festlegung.
Also mit anderen Worten, nicht nur ist es keine ausgemachte Sache, dass er zwingend kommt, der 15 Euro Mindestlohn. Die Frage ist eben auch, gibt es das Verfahren der Mindestlohnkommission her, dass es nächstes Jahr mindestens 15 Euro die Stunde gibt?
Wir waren sehr froh, dass wir im Frühjahr in der Mindestlohnkommission diesen Zusatz festlegen konnten, dass sich die Mindestlohnkommission auch an dem 60%-Ziel des Bruttomedianlohns orientiert. Aber es steht auch da nur eine Orientierung drin. Ja. Es geht in erster Linie um die Entwicklung des Tariflohns, die Tarifentwicklung, die mit dem Mindestlohn nachgezeichnet werden soll. Und hinzugekommen ist eben die 60%-Regelung als Orientierung. Mehr nicht.
Können Sie das nochmal erklären? Also es geht um den Bruttomedianlohn. Was ist das?
Das ist der mittlere Lohn, der sich ergibt, wenn wir von allen Verdiensten, die wir haben, einfach das runterrechnen auf den Stundenlohn und dann gucken, davon die 60%, sozusagen, die in der Mitte dann liegen. Und das ist zurzeit, oder wir rechnen schon mit dem Jahr 2016, also etwas vor. Das BSI hat das auch vorberechnet, dann würden es ungefähr 15 Euro sein, um diesen Medianlohn zu erreichen. Und nebenbei bemerkt, der Medianlohn ist nicht aus der Luft gegriffen, diese 60%, sondern diese 60% sind gleichzeitig international das Maß für Löhne, die nicht mehr Armutslöhne sind. Das heißt, wir würden mit einer Regelung, die oberhalb der 60% des Medianlohns liegen, endlich mit dem Mindestlohn aus dem Armutsbereich rauskommen. Und das wollten wir eigentlich schon seit Einführung des Mindestlohns 2015, dass wir endlich dahin kommen.
Sie als Gewerkschaftsvertreter sind da natürlich für, das kann ich auch nachvollziehen. Trotzdem bleibt es ja eine Orientierungsgröße sozusagen. Es ist nicht ausgemacht. Welche Eingriffsmöglichkeiten hätte denn die Politik und damit auch die nächste Koalition beim Mindestlohn?
Naja, die Politik hat nur die Möglichkeit zurzeit zu appellieren, wenn sie nicht wieder durch ein Gesetz an der Mindestlohnkommission vorbei den Mindestlohn erhöhen würde. Und da hat ja die Koalition und auch Herr Merz ganz klar gesagt, und das steht ja auch im Koalitionsvertrag drin, dass man das nicht will. Das heißt, es ist einzig und allein in die Entscheidung der Mindestlohnkommission gelegt. Und da ist, wie Sie eben zu Recht sagen, sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer paritätisch mit je 3 Mitgliedern vertreten. Die müssten sich einigen. Und die Geschäftsordnung sieht vor, wie in der Vergangenheit auch, wenn sie sich nicht einigen, dann kann die Vorsitzende ihr Stimmrecht ziehen und damit einer Seite zur Mehrheit verhelfen, wie sie es übrigens beim letzten Mal auch gemacht hat. Und damit ist ja zum ersten Mal ein Beschluss gegen die Arbeitnehmerseite in der Mindestlohnkommission zustande gekommen.
Sie sprechen ja das Jahr 2022 an, ja, wo der Mindestlohn auf 12 Euro erhöht wurde.
Ich meinte jetzt danach. Die Erhöhung, die dann stattgefunden hat, das war eine gesetzliche Erhöhung. Und danach hat die Mindestlohnkommission ja nochmal getagt.
Ja.
Und dann ist es nur zu den zwei kleinen Erhöhungsschritten gekommen auf 12,41 und jetzt seit 01.01.2025 auf 12,82. Und das war gegen die Stimmen der Gewerkschaften, die damals schon einen höheren Schritt haben wollten, damit man eben dem 60%-Ziel wieder näher kommt. Ja. Und das ist nicht gelungen, weil die Kommissionsvorsitzende mit der Arbeitgeberseite gestimmt hat, also die Arbeitnehmer überstimmt wurden in der Kommission.
Herr Reuter, war es denn Ihrer Meinung nach klug, von der Regierung ins B 15 Euro Mindestlohn pro Stunde in Aussicht zu stellen und dann sozusagen aufs Kleingedruckte zu verweisen, beziehungsweise eben auf die Formulierung?
Nein, ich fand es gar nicht klug. Hatte mich gewundert, dass auch bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages Frau Esken schon sehr stolz betont hat, dass man die 15 Euro erreicht hat. Hm. Wenn man den Koalitionsvertrag genau liest, steht das da nicht so drin, sondern es steht drin, dass er erreichbar erscheint, wenn sich die Mindestlohnkommission an dieses 60%-Ziel hält. Aber ob sie das tut, ist in die Hoheit und die Entscheidung der Mindestlohnkommission gestellt.
Und warum macht die SPD ihrer Meinung das?
Naja, man will natürlich Erfolge vorweisen. Ich glaube aber, hier hat man sich eher ins eigene Fleisch geschnitten, weil das jetzt groß in der Debatte ist und das nochmal jetzt eigentlich transparent wird, dass dieses Versprechen eben nicht zu halten ist, sondern dass es in der Mindestlohnkommission liegt. Und ich vermute mal, dass es geht ein bisschen auch auf das Mitgliedervotum ja zurück, was man ja noch braucht von Seiten der Mitglieder der SPD.
Was ab morgen beginnt. Herr Reuter, sagen Sie mir noch kurz, was erwarten Sie denn, was die Mindestlohnkommission dann in diesem Jahr entscheiden wird?
Naja, wir haben natürlich jetzt nochmal in der Kommission den Rückenwind der Politik. Damit können wir natürlich argumentieren, dass auch die Politik eigentlich dieses 15-Euro-Ziel im Blick hat. Das gibt uns nochmal Argumente, aber es gibt uns keine Garantie, dass der Mindestlohn auf 15 Euro kommt. Ich hoffe, dass wir zumindest es schaffen in der Mindestlohnkommission, dass in der Dauer für der Beschluss gilt, dass dann zumindest am Ende dann zumindest diese 15 Euro stehen. Aber wie gesagt, das ist noch nicht sicher.
Das sagt Norbert Reiter. Er leitet die tarifliche Grundsatzabteilung bei der Gewerkschaft Verdi. Wir haben gesprochen über die Diskussion, ob nun der 15-Euro-Mindestlohn kommt oder nicht. 16.32 Uhr haben wir es jetzt. Die Brandenburger Landesregierung plant, bei den Kitas im Land den Rotstift anzusetzen. Dringend nötige Verbesserungen bei der Betreuung würden damit ausbleiben. Für die Eltern würde das bedeuten, dass es künftig noch schwieriger werden dürfte, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen. Das ruft jetzt die Wohlfahrtsverbände auf den Plan. Unser landespolitischer Reporter Nico Hecht fasst ihre Warnungen und ihre Kritik zusammen.
Die Wohlfahrtsverbände in Brandenburg warnen auf Plakaten: Da kannst du nicht sparen. Gemeint sind die Kitas in Brandenburg, ein Bereich, auf den gerade Eltern seit Jahren schon mit Sorgen gucken, weil sie ihre Kinder oft nicht so betreut sehen, wie es sein sollte, sagt Katharina Quaiser, Elternvertreterin in Potsdam.
Weil eben Qualitätsentwicklung auf der Stelle tritt, weil eben Fachkräfte überhaupt gar keine Kraft mehr haben, ja, eine Belastungsstufe, die auf keine Kurhaut geht.
Entlastung sollte eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels bringen. Statt bisher 4,25 Kinder sollte ein Erzieher ab August 4 Kinder betreuen müssen. Doch das hat die Landesregierung nun wieder gekippt. Der Ärger darüber, schon wieder diskutieren zu müssen, nach den vielen Protesten schon letztes Jahr, ist Elternvertreterin Quaiser anzuhören. Denn eigentlich war man sich mit der letzten Landesregierung doch längst einig, dass Entlastungen dringend nötig seien.
Wie kann denn jemand, ein erwachsener Mensch, Kinder gut versorgen, wenn er selbst nicht gut versorgt ist? Das ist auch jedes Mal genau dieses Thema, dass wir den Beruf attraktiver machen müssen und dass das einfach ein Ort ist, wo man gerne arbeitet und nicht kaputt geht.
Doch darüber hinaus soll noch weiter gespart werden. Künftig soll Betreuung nur noch bis 8 Stunden finanziert werden. Für viele Eltern sicher ein Problem. Denn laut Landesamt für Statistik wurden 2024 mehr als 2/3 der Kita-Kinder mehr als 8 Stunden täglich betreut. Ohne Finanzierung könne so eine Betreuung aber nicht mehr angeboten werden, so Angela Schwers vom AWO-Vorstand.
Das heißt natürlich, wenn ich nicht 40 Stunden arbeiten kann, dann gehe ich in den Teilzeitjob. Und Teilzeitjobs sind für die Rente sehr schädlich.
Und sie bedeuten auch deutlich weniger im Portemonnaie. Außerdem stünden die Fachkräfte ihren Firmen auch deutlich weniger Stunden zur Verfügung, beklagen die Unternehmensverbände. Unterm Strich, fasst Jens-Uwe Scharf von der Caritas zusammen, würden solche Sparpläne eine ganz kurzsichtige Familienpolitik bedeuten.
Ohne Kindertagesstätten, das klang ja hier schon an, Schulen, Kinderärzten, ist es schwer, die hohe Beschäftigungsquote von Eltern im Land zu halten, die nötigen Fachkräfte zu binden und Familien letztlich ein gutes Zuhause hier im Land Brandenburg zu geben.
Die Wohlfahrtsverbände starten deswegen nun eine Kampagne, die in ganz Brandenburg darauf hinweisen soll, wo Kitas oder andere soziale Einrichtungen von den Sparplänen bedroht sind. Verbunden mit der Forderung, die Streichpläne zurückzunehmen.
Soweit Nico Hecht aus der Redaktion RBB24 Landespolitik. 16.34 Uhr ist es. Hier ist der RBB24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der B5 Berlin Richtung Nauen. Zwischen Dalgo-Döberitz und der A10-Auffahrt Spandau sind Radfahrer entgegengesetzt zur Fahrtrichtung unterwegs.
RBB24 Inforadio Wirtschaft.
Zuletzt hatte es einige Klagen gegeben. Die ganz jungen Banken, die quasi nur noch übers Smartphone angesteuert werden, hatten ein paar Probleme bei heftigen Bewegungen an den Aktienmärkten, mit vielen Anfragen gleichzeitig fertig zu werden. Aber insgesamt machen die Neobanken den angestammten Geldhäusern erfolgreich Konkurrenz. Wirtschaftsreporter Andreas Braun über deren Vormarsch.
Die Platzhirsche der Branche wie N26, Trade Republic oder Revolut haben jeweils mehrere Millionen Kunden. Die Start-up-Unternehmen sprechen vor allem eine junge Kundschaft an. Die will nicht in eine Bankfiliale gehen, sondern schnell und mobil ihre Bankgeschäfte machen, erklärt Christoph Stegmeier von der Beratungsgesellschaft Simon Kutscher.
Grundsätzlich haben die Neobanken natürlich eine deutlich bessere User Experience oder einfach kundenfreundliche Benutzeroberflächen. Dazu kommt, dass bei einigen Produkten die Neobanken schon ein, zwei Schritte voraus sind. Wenn sie eine Auslandstransaktion machen wollen von Deutschland in die USA, dann ist es bei den traditionellen Banken theoretisch sehr, sehr teuer und dauert heutzutage immer noch 3, 4, 5 Tage. Wenn Sie das mit der richtigen Neobank machen, ist das in 3 Klicks erledigt.
Monatliche Kosten für ein Girokonto. Bei Neobanken ist das verpönt. Die Unternehmen kommen mit schlanken Kostenstrukturen aus und brauchen wenig Personal. Verdienen tun sie zum Beispiel an Gebühren. Etwa den Gebühren, die beim Einsatz einer Kreditkarte fällig werden. Auch wer seinen Dispo nutzt oder ein kostenpflichtiges Premiumkonto, der trägt zum Einkommen der Neobanken bei. Immer mehr ähnelt das Geschäft der Neobanken inzwischen aber auch dem einer klassischen Geschäftsbank. Vor allem, seit es wieder Zinsen auf die Einlagen im Konto gibt, so Experte Stegmeier.
Mittlerweile machen auch die Neobanken 70-80% ihres Umsatzes im Kredit- und Einlagengeschäft. Das heißt, sie sammeln relativ günstig Einlagen ein, auch das, was aus dem Girokonto liegt, und sie vergeben das wieder als Kredite. Von daher hat sich das Geschäftsmodell schon stark gewandelt.
In den vergangenen Jahren machten einige der Neobanken auch negative Schlagzeilen, zum Beispiel, weil der Kundenservice nicht zu erreichen war. Oder weil Verdachtsfälle auf Geldwäsche nicht schnell genug gemeldet wurden. Der Marktführer N26 durfte deshalb vorübergehend nur eine bestimmte Zahl neuer Kunden anwerben. Inzwischen scheint sich das Wachstum der neuen Banken aber in ruhigeren Bahnen zu bewegen, meint Ralf Kummer vom Bundesverband der Verbraucherzentralen.
Was andere Neobanken betrifft, haben wir nur ganz vereinzelt Beschwerden, dass dann mal vielleicht die App nicht erreichbar ist. Es gab dann auch einen Fall, dass eine Transaktion von einer Kryptowährung wohl nicht funktioniert hat. Aber insgesamt muss man feststellen, dass da die Beschwerdezahlen außerordentlich gering sind.
Laut Kummer sind Neobanken vor allem für Kunden interessant, die flexibel sind und auch mit mehreren Konten gut zurechtkommen.
Man muss dann als Verbraucher schon bereit sein, womöglich mehrere Apps zu haben. Vielleicht von einer Neobank mit einem tollen Girokontoangebot, dann vielleicht irgendwie zum ETF und Aktienhandel, ein Neobroker. Wenn man dann sogar vielleicht noch gucken will, wie geht das mit der Bargeldabhebung und brauche ich vielleicht doch mal in der Filiale einen persönlichen Ansprechpartner.
Wer so flexibel ist und ins Kleingedruckte bei den Angeboten der Neobanken schaut, der kann also eine Menge Kosten sparen und seine Bankgeschäfte bequem auf dem Smartphone erledigen.
Andreas Braun war das über Neobanken. Das Wetter für Berlin und Brandenburg. Bis zum Abend bleibt es weiter trocken. Es gibt einen Mix aus Sonne und einigen Wolken bei Temperaturen aktuell zwischen 19 und 22 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Eine Meldung mit Vorsicht zu genießen: auf der B5 Richtung Nauen sind zwischen Dalgo-Döberitz und der A10 Auffahrt Spandau Radfahrer entgegengesetzt zur Fahrtrichtung unterwegs. Auf der westlichen A10 haben wir Baustellenstau vor der Havelbrücke in Richtung Dreieck Havelland, dort 20 Minuten länger, und in Richtung Dreieck Werder 10 Minuten. Auf dem Berliner Stadtring dichter Verkehr in Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Spandauer Damm 20 Minuten plus. Stau außerdem auch auf dem Messedamm Richtung Kaiserdamm und auf dem Spandauer Damm in Höhe A100 in beiden Richtungen dort. Recht voll ist es stadtauswärts auf der B1 im Bereich Tunnel Alt-Friedrichsfelde, auf der B158 vor und in Ahrensfelde und in Spandau auf der Falkenseer Chaussee. Stau auch auf der Rienstraße Richtung Tierpark und auf der Karl-Marx-Straße stadteinwärts. Eine neue Baustelle in Rummelsburg, der Blockdammweg, ist an der Kreuzung Hönower Wiesenweg in Richtung Köpenicker Chaussee gesperrt. Dort ist eine Umleitung beschildert. Und im Wedding ist seit heute die Müllerstraße in Höhe Londoner Straße auf eine Spur Richtung Tegel verengt. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio-App.
16.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Tag. Im Februar haben die Menschen in Deutschland einen neuen Bundestag gewählt. Der hat sich mittlerweile konstituiert. Die neuen Abgeordneten orientieren sich im oft noch ungewohnten Umfeld. Anfang Mai, 2,5 Monate nach der Wahl, dürften dann besonders viele Augen auf das Parlament gerichtet sein. Anke Arndt hat die Nachrichten.
2,5 Monate nach der Bundestagswahl steht fest, wann das Parlament über CDU-Chef Merz als Kanzler abstimmt. Nach Angaben der Bundestagsverwaltung ist der 6. Mai als Termin vorgesehen. Bundestagspräsidentin Klöckner treffe die Vorbereitung dafür. Voraussetzung ist allerdings, dass der Koalitionsvertrag bis dahin abschließend gebilligt ist. Bei der SPD beginnt dazu kommende Nacht eine 2-wöchige Mitgliederbefragung online. Vor allem bei den Jusos gibt es viel Kritik an Teilen des Koalitionsvertrages. Was vor allem kritisiert wird, dazu gleich Einzelheiten von unserer Hauptstadtkorrespondentin, gleich nach diesen Nachrichten. Die Deutsche Klimaallianz hat den Koalitionsvertrag von Union und SPD kritisiert. Die Klimaallianz ist ein Bündnis mit rund 150 Mitgliedsorganisationen, darunter BUND, WWF, aber auch Brot für die Welt. Aus unserem Hauptstadtstudio Jan Zimmermann.
Umweltverbände befürchten klimapolitische Rückschritte in verschiedenen Bereichen. Vor allem die geplante Abschaffung des sogenannten Heizungsgesetzes sorgt für Kritik. Nach dem Gesetz muss eine neu eingebaute Heizung in der Regel mindestens zu 65% erneuerbare Energien nutzen. Ohne so eine Verpflichtung würden die Emissionsziele im Gebäudebereich krachend verfehlt werden, warnt das Öko-Institut. Besonders skeptisch äußern sich die Vertreter der Umweltverbände mit Blick auf den Verkehrsbereich. Schon in den vergangenen Ampeljahren habe es hier kaum Fortschritte gegeben. Zwar begrüßen sie den geplanten Ausbau der E-Mobilität und der Ladeinfrastruktur, aber es fehlten vor allem kleinere und bezahlbare E-Autos.
Russland hat mit scharfer Kritik auf die jüngsten Aussagen des designierten Bundeskanzlers Merz zu Taurus-Marschflugkörpern reagiert. Der CDU-Chef unterstütze Maßnahmen, die im Ukraine-Konflikt unweigerlich zu einer Eskalation führten, sagte Kreml-Sprecher Peskow. Merz hatte gestern in der ARD eine Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Voraussetzung sei eine Abstimmung mit den europäischen Partnern. EU-Chefdiplomatin Kallas begrüßte die Äußerung. Man müsse mehr tun, damit sich die Ukraine selbst verteidigen könne, so Kallas. Im Wahlkampf hatte Merz die Taurus-Lieferung immer wieder gefordert. Der scheidende Kanzler Scholz von der SPD war allerdings stets dagegen. Bundesaußenministerin Baerbock hat den russischen Raketenschlag gegen die ostukrainische Stadt Sumy verurteilt. Der Angriff mache deutlich, dass Russland nicht befrieden, sondern vernichten wolle, sagte die Grünen-Politikerin vor Beginn eines Treffens mit ihren EU-Amtskollegen in Luxemburg. Gestern hatte die russische Armee 2 Raketen auf das Zentrum von Sumy abgefeuert. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben mehr als 30 Menschen getötet. Die EU-Außenbeauftragte Kallas ruft nach dem Raketenangriff zu maximalem Druck auf Russland auf. Nur so lasse sich der Krieg beenden, sagte Kallas bei ihrer Ankunft in Luxemburg. Das Bundeskartellamt hat der italienischen UniCredit erlaubt, knapp 30% der Commerzbank zu übernehmen. Damit kommt die italienische Großbank einer möglichen Übernahme der Commerzbank einen Schritt näher. Aus Bonn, dem Sitz des Bundeskartellamts, berichtet Christian von Stülpnagel.
Seit September des vergangenen Jahres hatte die Bank aus Mailand Stück für Stück Anteile an dem deutschen Geldhaus gekauft. Ab einem Anteil von 30% müsste sie ein Kaufangebot vorlegen. Ob und wann die UniCredit die Commerzbank komplett übernehmen möchte, ist bislang aber unklar. Die Frankfurter hatten bislang das Interesse der Italiener abgelehnt und sprechen von dem Versuch einer feindlichen Übernahme. Um den Preis in die Höhe zu treiben, hat die Commerzbank Anfang des Jahres angekündigt, eigene Aktien zurückzukaufen und die eigenen Kosten zu senken. So sollen 3.900 Stellen abgebaut werden, der Großteil davon in Deutschland.
Der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Velten und Neuruppin verzögert sich. Das hat der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg mitgeteilt. Grund sei ein Ressourcenengpass bei der Leit- und Sicherungstechnik, hieß es zur Begründung. Eigentlich sollten die Bauarbeiten 2027 losgehen. Ein neuer Termin wurde nicht genannt. Der Abschnitt Velten-Neuruppin ist das erste Teilstück, auf dem eine dichtere Taktung des sogenannten Prignitz-Expresses erreicht werden soll. Ziel ist es, 2 Züge pro Stunde und Richtung zu ermöglichen. Zurzeit ist es nur einer. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend bei Sonne und Wolken im Wechsel weitgehend trocken. Nur vereinzelt sind Schauer möglich. Aktuell in Berlin-Steglitz 20 Grad. In Marzahn 21, in Perleberg 20 und in Fürstenwalde-Spree 24. Morgen zunächst freundlich, später von Süden wolkiger mit etwas Regen. Bei erneut frühlingshaften Temperaturen wird es morgen windig. Die Zeit 16.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio Christoph Kober. Schönen guten Tag. Der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD liegt vor. Jetzt müssen die koalitionswilligen Parteien die Zustimmung ihrer Gremien oder Basis einholen. Das ist der nächste Schritt auf dem Weg zu einer neuen Bundesregierung. Die SPD befragt ab Mitternacht ihre Mitglieder online und wirbt bei mehreren Dialogveranstaltungen für Zustimmung zu dem Vertrag. Auftakt ist heute Abend in Hannover. Diskutiert wird aber schon längst. Vor allem beim Nachwuchs von den Jusos, da kommt viel Kritik. Mehrere Landesverbände sowie der Bundesvorstand lehnen den vorliegenden Vertrag mit CDU/CSU ab. Der Einfluss der Jusos, den sollte man nicht unterschätzen, sagt Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Die Juso-Power in der SPD ist spätestens seit der berühmt-berüchtigten No-GroKo-Kampagne vom damaligen Juso-Chef Kevin Kühnert gefürchtet in der SPD. Die können mobilisieren, die jungen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und wenn jetzt mehrere Juso-Landesverbände von ganz oben im Norden bis in den tiefsten Süden, also von Schleswig-Holstein über Niedersachsen, Baden-Württemberg bis nach Bayern aufrufen, beim Mitgliedervotum gegen diesen schwarz-roten Koalitionsvertrag zu stimmen und sich auch der Juso-Bundesverband mitsamt Juso-Chef Philipp Thürmer so äußert, dann hat das durchaus Gewicht.
Die Chance bzw. das Risiko, dass die Jusos den Koalitionsvertrag kippen, schätzt unsere Hauptstadtkorrespondentin so ein.
Es gibt ungefähr 70.000 Juso-Mitglieder in der SPD. Die Partei selbst hat zuletzt 358.000 Mitglieder oder so gehabt. Dieses Mitgliedervotum ist dann bindend, wenn ein Fünftel, also ungefähr 71.000 Mitglieder, abstimmen. Und sagen wir mal so, stimmen 70.000 sehr aktive Jusos gegen diesen Koalitionsvertrag und überzeugen noch ein paar andere Mitglieder davon, dass das zwar Verantwortung für Deutschland heißt, dieses Vertragswerk, aber es für die SPD leider nicht zu verantworten ist, dann könnte es mit der Koalition vorbei sein, bevor sie überhaupt erst gebildet wurde. Aber dass das so kommt, ist eher unwahrscheinlich, weil die Alternative wären einfach Neuwahlen oder eine Regierung ohne SPD-Beteiligung. Und das wollen in der SPD nicht alle, zumindest keine Mehrheit, denke ich.
Das sagt unsere Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik. Heute beginnt das Werben der SPD bei ihren Mitgliedern zur Zustimmung zum Koalitionsvertrag. Und wie in der Breite die Stimmung ist zu diesem vorliegenden Vertrag, das frage ich gleich unsere Korrespondentin aus dem Hauptstadtstudio. Die ist nach Hannover gefahren, wo heute Abend die Auftaktveranstaltung beginnt. Und in gut einer halben Stunde sind wir zum Interview verabredet. Jetzt ist es 16.48 Uhr. Brandenburg muss sparen. Im Doppelhaushalt für 2025/26 sind Kürzungen geplant und die betreffen unter anderem auch die Tafeln im Land, also die Ausgabestellen für Bedürftige. Was das für die Tafeln bedeutet, RBB24-Reporter Robert Schwarz hat in Bernau nachgefragt.
Die braunen Kisten müssen wir oben mit aufstellen, die müssen wir nach Freienwalde machen.
Aha, da war das Brot drin.
Ja. Brot, Gemüse, Obst, Konserven. Bis zu 4 Tonnen Lebensmittel erhält die Bernauer Tafel am Tag. Alles wird sortiert. Was gut ist, weiterverteilt und gegen eine kleine Spende an Bedürftige gegeben. Am Montag ist in der Lagerhalle besonders viel los, sagt Frank Vierat, der ehrenamtlich mithilft.
Heute kommt viel Ware, es wird viel geliefert, viel zu tun. Wir brauchen viele Hände, die helfen. Sehen Sie ja, 2 sind schon da, 6 kommen noch dazu. Wir haben ja mehrere Außenstellen und die beliefern wir.
Unterstützt werden die Tafeln durch Spenden oder Gelder aus Lottomitteln. Die Soforthilfen fallen dagegen künftig weg. 2024 betrugen diese Zuschüsse insgesamt 250.000 Euro für die Tafeln in Brandenburg. Im Doppelhaushalt 2025-26 sind sie nicht vorgesehen. Geld, das nun fehlt, kritisiert Peter Raske, Geschäftsführer der Tafel Bernau.
Wir behalten hier 2 Kühlzellen vor und tatsächlich überlegen wir jetzt, ob wir davon eben eine abschalten, weil es war ja hauptsächlich eine Kofinanzierung und Unterstützung, diese Soforthilfe für die gestiegenen Energiekosten, und dann können wir halt eben weniger Ware abnehmen aus den Großlagern der Umgebung und das Angebot für die Bedürftigen wird dann halt geringer.
Die Landesregierung begründet die Sparmaßnahmen mit der wirtschaftlich schwierigen Lage. Der Doppelhaushalt für Brandenburg hat ein Volumen von rund 34 Milliarden Euro. 16,7 in diesem Jahr, 17,4 Milliarden im nächsten. Also etwa gleich groß wie 2024. Allerdings würden sich durch gestiegene Gehälter oder die Inflation die Ausgaben erhöhen. Deshalb müsse nun überall ein bisschen gespart werden. Siegfried Unger, Geschäftsführer der Gesellschaft für Arbeit und Soziales, GEFAS, in Erkner kritisiert, dass die Sparmaßnahmen zulasten der Ärmsten gehen. Die Zahl der Menschen, die zur Tafel kommen, habe in den letzten Jahren zugenommen.
In unseren 5 Tafeln, Beeskür, Erkner, Fürstenwalde, Storke und Rüdersdorf, haben im letzten Jahr 75.000 Mal Menschen an der Tafel angestanden und haben ergänzend Lebensmittel empfangen, damit die Menschen einmal nicht hungern müssen, aber vielleicht auch mal ein paar Cent für andere Dinge, Kultur beispielsweise, übrig haben.
Nicht nur bei den Tafeln der GEFAS sei ein Zulauf zu spüren. Auch die ehrenamtlichen Helfer in Bernau berichten, dass immer mehr Menschen Lebensmittel in ihren Ausgabestellen besorgen.
Das ist der Bericht unseres Reporters Robert Schwarz. 16.51 Uhr die Zeit, 9 Minuten vor 5. Wenn Eltern an Demenz erkranken, ist das schwer für deren Kinder. Wie bringe ich es Mutter oder Vater bei, dass sie gepflegt werden müssen? Wo finde ich Unterstützung? Und wie verkrafte ich das alles selbst? RBB-Gesundautorin Lucia Henrici gibt da Anregungen.
Wenn Eltern im Alter durch eine beginnende Demenzerkrankung Hilfe brauchen, zeigt sich das oft an kleinen Überforderungen im Alltag. Zum Beispiel ist die Wohnung nicht mehr so reinlich wie früher und die Eltern haben nicht mehr so gern Besuch. Es wird viel weniger gekocht oder Termine, die Vater oder Mutter sonst wichtig waren, werden vergessen oder nicht mehr erwähnt. Wenn ein Elternteil sich verändert und der Verdacht Demenz aufkommt, stellen sich Kindern vor allem erstmal 3 Fragen. Erstens:
Wie spreche ich das Thema Demenz und Pflege überhaupt an?
Zuerst ist ein guter Zeitpunkt wichtig, und zwar vor allem für den Betroffenen. Hier braucht es Feingefühl in Sachen Stimmung und nicht nur einen Platz im Terminkalender. Außerdem wichtig, Beispiele für Vergesslichkeit können leicht als Vorwürfe wahrgenommen werden. Das sollten Angehörige sich bewusst machen und lieber auch mal fragen, statt feststellen, wann zuletzt der Arzttermin vergessen wurde. Und Laura May von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft rät, nicht gleich mit Begriffen wie Demenz oder Alzheimer den verbalen Hammer zücken.
Eher so, ich merke Merkschwierigkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten. Also es ist ein bisschen leichter auch zu benennen. Und deswegen vielleicht das auch mal ruhig erstmal beim Hausarzt mal anzusprechen. Gewisse Mangelzustände von Vitaminen, ne, führen ja auch dazu, dass das Gedächtnis nicht mehr gut arbeitet oder die Schilddrüse arbeitet nicht mehr gut. Also diese Dinge auszuschließen.
Zweite Frage:
Wie kann ich mich auf Pflege meiner Eltern vorbereiten?
Ein guter Anlaufpunkt ist zum Beispiel das Alzheimer-Telefon der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Dort beantworten Fachberater Fragen von Angehörigen und Betroffenen zur Demenzkrankheit, aber auch zu technischen Hilfen für zu Hause oder dem Antragsdschungel des Pflegesystems. Gute regionale Infos zu Hilfe in der Nähe gibt es jeweils auf den Webseiten der Pflegestützpunkte Brandenburg und Berlin. Beispielsweise auch zu Tagespflege oder Wohnheim. Dritte Frage:
Wo gibt es beratende Hilfe für Angehörige?
Steht die Diagnose Demenz, sind Informationen entscheidend. Auch wenn die Krankheit schleichend verläuft und man noch Zeit hat, sollte man zum Beispiel in Erfahrung bringen, wo und wie man später einen Pflegegrad beantragt, welche Angebote es an Alltagshilfen für die Eltern in der Nähe gibt, aber auch Unterstützung für die Pflegenden selbst durch Tagespflege. Laura May von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft ergänzt, warum auch der frühzeitige Austausch mit anderen Angehörigen wichtig ist, zum Beispiel in Selbsthilfegruppen.
Also A, zu merken, ich bin nicht alleine mit diesem Problem, aber auch so aufzuschnappen, die haben das und das gemacht und das hat denen geholfen und das könnte ich vielleicht ja auch ausprobieren. Diese Hilfe, sich gegenseitig zu helfen, zu stützen, das ist eben auch ein wichtiger Baustein, wird auch oft von vielen als Entlastung erlebt.
Wir umgehen, wenn die Eltern an Demenz erkrankt sind. Ein Beitrag war das von rbb-Gesundautorin Lucia Henrizi. 16.54 Uhr ist es. Hier ist der rbb 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A111 Richtung Dreieck Oranienburg. Zwischen Stolpe und Hennigsdorf liegt ein Müllsack auf der rechten Spur.
rbb 24 Inforadio Kultur.
4 Tage lang hat in Moskau die internationale Buchmesse intellektueller Literatur stattgefunden. Doch so international, wie sie früher war, ist sie offenbar nicht mehr. Die Messe hat kurz vor dem 80. Jahrestag des Weltkriegsendes stattgefunden. Dieser Jahrestag und der Krieg gegen die Ukraine hat die Messe auch beeinflusst. Für das ARD-Studio Moskau berichtet Jürgen Buch.
Die Veranstalter haben die Buchmesse Nonfiction gleich mit mehreren Themenausstellungen eröffnet. Der große Vaterländische Krieg hieß eine, große Bücher des großen Sieges eine weitere. Wie international die Messe ist, bleibt in diesem Jahr ein Stück weit unklar. Die Messe selbst spricht von 300 Ausstellern, aber woher sie kommen, sagt sie nicht. Der staatsnahe Fernsehsender Rassia Adin sagt Folgendes. 400 Aussteller, 12 Diskussionsforen und ein volles Eintauchen in die Welt des Lesens. Mit Ausstellern aus 35 Ländern, heißt es in dem Bericht. Andere Medien sprechen von 18 Ländern, wieder andere von einigen Dutzend. Die russische Literaturwissenschaftlerin Maja Kucherskaja stellt jedenfalls fest, dass es kaum noch Aussteller aus Westeuropa gibt, geschweige denn aus den USA, sagt sie in einem Interview mit der Zeitung Kommersant. Und Kucherskaja vermisst auch zahlreiche russische Autorinnen und Autoren. Die Messe gehe sehr streng mit denjenigen um, die ihr aus politischen Gründen unzuverlässig erscheinen. International ist die Messe aber insofern, als es viele Übersetzungen ins Russische gibt. Auch die Gedichte und Illustrationen von Günter Grass aus dem Band »Der dumme August« gibt es jetzt auf Russisch. Ob die dünnhäutige Reaktion von Grass auf die Debatte über seine Vergangenheit im Dritten Reich auf großes Interesse beim russischen Publikum stoßen wird, das bleibt abzuwarten. Die Veranstalter haben auch mit künstlicher Intelligenz experimentiert. Der Schriftsteller Lev Naumov hat eine KI eine Geschichte schreiben lassen. Das Projekt heißt Inspirationsmaschine. Das Urteil einer Literaturwissenschaftlerin: Das ist ein Text, wie ihn Anfänger mir vorlegen. Er hat einen gewissen Autorenstil, so wie eben ein Anfänger. Kann man daran weiterarbeiten? Als Redakteur, ja. Ob das Weltliteratur ist? Nein. Ein Experiment. Keine Experimente wagt die Messe, wenn es um geopolitische Fragen geht. Russland und der Westen. Eingeladen war dazu unter anderem der deutsche Ulrich Heiden, der auch für das russische Propagandamedium RT arbeitet. Sein Thema:
Vom Niedergang des Westens zur Neuerfindung Europa.
Dieses Buch, so fährt er auf Russisch fort, stellt als erstes die Frage, warum hasst der Westen Russland so sehr? Es geht um das Buch von Hauke Ritz, der dann auch noch online zugeschaltet wird. Erschienen ist es im Promedia Verlag, der häufig durch kremlnahe Positionen auffällt. Und dann gab es am letzten Abend der Buchmesse noch ein Diskussionspanel zur sogenannten Z-Poesie. Das Z ist ein Symbol des Krieges, das unter anderem auf den russischen Militärfahrzeugen und Panzern prangt, die gegen die Ukraine eingesetzt werden. Präsentiert wurde ein 400 Seiten dicker Gedichtband, herausgegeben von einem russischen Verlag zusammen mit RT. Ein Buch, so heißt es im Programm, über unsere Kämpfe, unseren Willen und unsere zukünftigen Siege.
Jürgen Buch war das über die internationale Buchmesse in Moskau.
Was ist eigentlich in Polen los? Unser Nachbarland ist immer noch mitten im Umbruch. Nach 8 Jahren national-konservativer Führung keine leichte Aufgabe. Christine Joachim und Martin Adam schauen ganz genau hin im Podcast In Polen.
Wir treffen Polinnen und Polen, verfolgen die alltägliche politische Arbeit und suchen nach Antworten. Kann ein Land nach 8 Jahren Rechtspopulismus ohne weiteres zurückkehren zu Rechtsstaatlichkeit, unabhängigen Medien und Bürgerrechten?
Und währenddessen dreht sich die Welt ja weiter. Wir blicken auf die aktuellen Debatten, die Angst vor Russland, die vielen Geflüchteten, die nach Polen und Europa wollen. Und wie steht's eigentlich um das Verhältnis zu uns, den Deutschen?
Übrigens, Kulinarisches gibt es auch. In Polen. Zu hören in der ARD-Audiothek. Jetzt die ARD-Audiothek-App downloaden. Dank Rundfunkbeitrag, werbefrei und ohne weitere Kosten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Anka Arndt, bitte.
Auf der westlichen A10 gibt es Baustellenstau vor der Havelbrücke in Richtung Dreieck Havelland dort. Ab Vöben 10 Minuten länger und in Richtung Dreieck Werder ab Potsdam Nord 15 Minuten plus. Vorsicht auf der A111 Richtung Dreieck Oranienburg. Zwischen Stolpe und Hennigsdorf liegt ein Müllsack auf der rechten Spur. Auf dem Berliner Stadtring Richtung Wedding stockt der Verkehr zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm 20 Minuten plus. Stau außerdem auch auf dem Spandauer Damm in Höhe A 100 in beiden Richtungen. Mitte die Karl-Liebknecht-Straße ist zwischen Spandauer Straße und Schlossbrücke gesperrt.
Es ist 17 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober. Schönen guten Tag. Der Zeitplan wird schon seit einigen Tagen im politischen Berlin besprochen. Jetzt ist er offiziell. Wenn alles glatt läuft, hat Deutschland in 3 Wochen eine neue Regierung. Erstes Thema in den Nachrichten, jetzt mit Anke Arndt.
Der Bundestag soll am 6. Mai da zusammenkommen, um über CDU-Chef Merz als Kanzler abzustimmen. Diesen Termin hat jetzt Parlamentspräsidentin Klöckner festgelegt. Voraussetzung ist allerdings, dass bis dahin der Koalitionsvertrag von Union und SPD abschließend gebilligt ist. Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems.
Ab morgen können die SPD-Mitglieder digital über den Koalitionsvertrag entscheiden. Ende April soll das Ergebnis vorliegen. Bis dahin hat dann auch ein kleiner CDU-Parteitag darüber abgestimmt. Außerdem muss Friedrich Merz noch formal von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Kanzlerkandidat vorgeschlagen werden. Steinmeier könnte im Anschluss an die Wahl im Bundestag auch direkt Kanzler und Kabinett vereidigen. Die Sondersitzung zur Kanzlerwahl würde kurz vor einem symbolträchtigen Datum liegen. Am 8. Mai, 2 Tage später, ist der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs. Es wird spekuliert, dass Friedrich Merz dann als frisch gewählter Bundeskanzler auf der internationalen Bühne auftreten will.
Russland hat mit scharfer Kritik auf die jüngsten Aussagen des designierten Bundeskanzlers Merz zu Taurus-Marschflugkörpern reagiert. Der CDU-Chef unterstütze Maßnahmen, die im Ukraine-Konflikt unweigerlich zu einer Eskalation führten, sagt der Kreml-Sprecher Peskow. Merz hatte gestern in der ARD eine Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Voraussetzung sei eine Abstimmung mit den europäischen Partnern. EU-Chefdiplomatin Kallas begrüßte die Äußerung. Man müsse mehr tun, damit sich die Ukraine selbst verteidigen könne, sagte Kallas. Im Wahlkampf hatte Merz die Taurus-Lieferung immer wieder gefordert. Der scheidende Kanzler Scholz war allerdings stets dagegen. Die internationale Kritik am russischen Angriff auf die ostukrainische Stadt Sumy mit mehr als 30 Toten hält an. Die Außenministerinnen und Minister der Europäischen Union haben den Raketenangriff verurteilt. EU-Korrespondentin Sabrina Fritz.
Für die geschäftsführende Außenministerin Annalena Baerbock ist die einzige Antwort, die Ukraine weiter militärisch zu unterstützen. Der Angriff am Palmsonntag sei ein weiterer Beweis, dass Russland das Land vernichten will, sagte sie beim Treffen der Außenministerinnen und Minister in Luxemburg. Die Gemeinschaft hatte vergangene Woche gemeinsam mit anderen Ländern Munition, Abwehrraketen und Panzer für die Ukraine beschlossen. Insgesamt würden sich die Hilfen in diesem Jahr bereits auf 23 Milliarden Euro summieren, so die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas. Sie sprach beim Treffen in Luxemburg davon, den Druck auf Putin erheblich zu erhöhen, um den Krieg zu beenden. Doch